Sicht auch bei Tag natürlich null ist. Das kann man sich quasi vorstellen wie Tauchen in einen Gaugauheferl.
Nicht nur am Land wird sozusagen Kriegsmaterial Erster, Zweiter Weltkrieg gefunden, sondern auch von Tauchern in Gewässern. Und dann muss der Taucher des Entminungsdienstes diese Munition bergen.
Wenn keine Sicht vorhanden ist, der Partner auf jeden Fall abseits, weil das ist eigentlich das Gefährlichste, weil die Kettensäge das gespürst nicht, gell?
Der hat mir das dann unmissverständlich durch Bisse und Schläge erklärt, dass ich da früh am Platz bin.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hergehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und während wir gemeinsam in unsere dritte Staffel starten, neigt sich der Sommer ja schon leider dem Ende zu. Die meisten von uns sind an heißen Sommertagen an den See gefahren, um zu schwimmen, zu tauchen oder einfach die Sonne zu genießen. Aber es gibt auch Menschen, die das Wasser nicht nur als Freizeit nutzen, sondern als Arbeitsplatz. So wie hier am Taucherstützpunkt am Neufeldersee. Hier wird das Hobby zur Professionalität. Und das im Dienste der Sicherheit Österreichs. Es geht um Präzision, Durchhaltevermögen, Teamgeist und das verkörpern auch unsere heutigen Gäste. Drei Urgesteine, wenn ich sie so nennen darf, des Tauchens, die schon viel gemeinsam erlebt haben. Peter, hauptverantwortlicher Tauchausbilder für die Tauchausbildung im Bundesheer. Leines, Pioniertaucher und verantwortlich für alles, was auf und unter Wasser passiert. Und Wolfgang, Leiter des Entminungsdienstes. Und wie das mit dem Tauchen zusammenhängt, das hören wir uns später noch an. Peter, du bist der Gastgeber heute. Danke für die Einladung. Was bietet denn dieser Stützpunkt?
Ja, herzlich willkommen von den Bundesheertauchern am Taucherstützpunkt Neufeldersee. Dieser Taucherstützpunkt besteht schon seit ca. 40 Jahren und wurde vor 2 Monaten neu errichtet, übergeben ans Bundesheer. Der Taucherstützpunkt vereint alle Taucher des Bundesheers insofern, als dass hier die Tauchausbildung startet. Die weiterführenden Ausbildungen dislozieren sich dann aufs Bundesgebiet oder ins Ausland, aber hier startet jeder.
Der Start beginnt nicht immer gleich mit dem Tauchanzug, oder doch? Was war es bei dir? Eher so die Pflicht oder die Leidenschaft, die dich zum Tauchen gebracht hat?
Also eindeutig zu beantworten, es war die Leidenschaft, die ich dann Gott sei Dank beim Bundesheer zur Profession gebracht habe.
Und wie hat dein Weg beim Bundesheer ausgesehen?
Also ich habe die Offiziersausbildung im Bundesheer gemacht, habe mich dann danach in die Pioniertruppe begeben, wurde danach zum Jagdkommando versetzt und habe dort die Tauchausbildung 2009 beginnen dürfen.
Du bist jetzt hauptverantwortlich für die Tauchausbildung im Bundesheer. Was eint euch alle drei hier am Tisch oder was ist die Grundlage und Basis für das Tauchen im Bundesheer?
Also die Grundlage und Basis für das Tauchen ist, dass man sich mit dem Element Wasser identifiziert, dass man affin ist dazu. Die Tauchausbildung selbst beginnt hier für alle Taucher des Bundesheers mit derselben Presslufttauchausbildung, die quasi die Grundausbildung darstellt. Und danach begibt man sich dann in seine jeweilige Fachsparte, den Entminungsdienst, die Pioniertauchertruppe oder die Kampfschwimmertruppe beim Jagdkommando.
Du hast die Pioniertaucher angesprochen und da wandert mein Blick zu Leines, der heute den Weg von Villach zu uns gefunden hat. Leines, was hat dich zum Bundesheer oder dann auch zum Tauchen gebracht?
Zuerst einmal danke für die Einladung. Ja, was hat mich zum Bundesheer bewegt oder als ich dabei bleibe, war, ich habe Schloss erlernt. Dann bei den Pionieren eingeguckt, sehr viel unterwegs gewesen und dann ist die Frage gekommen, wer will beim Heerestaucher werden? Und dann habe ich gedacht, okay, Sport mache ich gern. Das war die Grundvoraussetzung von meiner Seite her. Und okay, schauen wir das Ganze an. Und das Jagdkommando hat in dem Zeitraum Grundausbildung, Pionierausbildung und so weiter, die ganzen Kurse sehr viel richtig gemacht, weil ich sitze jetzt immer noch da, weil da bin ich seit 1992.
Doch schon ein bisschen eine Zeit her, einiges erlebt. Du bist jetzt Kommandant für alles, was auf und unter Wasser passiert. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, fangen wir mit dem Teil an, was wir heute nicht besprechen. Das ist Boote, Plattformen, alles, was am See, auf die Flüsse, auf der Donau schwimmt. Und da Aufträge reinkommen. Die sind dann einfach zu erledigen, ja, in alle Richtungen. Und unter Wasser, ja, alles, was mit Tauchen passiert. Für das wir heute da sein, über das wir nachher reden, um was es geht.
Also mein Blick wandert zur Produktion. Wir werden auf jeden Fall die Villacher Pioniere noch nachreichen und da noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Was wir aber noch mit am Tisch haben, ist der Wolfgang, Leiter des Entminungsdienstes. Und wie passt der Entminungsdienst und das Tauchen zusammen?
Ja, herzliches Grüß Gott von mir auch. Tauchen, ganz einfach, nicht nur am Land wird sozusagen Kriegsmaterial, Erster, Zweiter Weltkrieg gefunden, sondern auch von Tauchern in Gewässern. Und dann muss sozusagen der Taucher des Entminungsdienstes diese Munition bergen.
Also die Basis auch bei dir ist natürlich das normale, unter Anführungszeichen, Tauchen gewesen. Was war bei dir zuerst da? Die Leidenschaft im privaten Bereich oder schon im beruflichen Bereich?
Ja, das ist bei mir schon ein paar Jahrzehnte her, weil mein Grundtauchkurs habe ich gemacht 1983. Es war der Beginn eigentlich die Jagdkommando-Ausbildung und dann, das war damals noch anders da aufgeschlüsselt, die waffeneigene Ausbildung vom Jagdkommando war dann für mich die Kampfschwimmausbildung. Und so bin ich eigentlich zum Tauchen gekommen. Hab dann kurzfristig die Landesverteidigung verlassen und bin dann zum Entminungsdienst im Innenministerium gegangen. Und nach 2013 hat man den Entminungsdienst wieder in der Landesverteidigung eingegliedert und darum sind wir jetzt wieder Heerestaucher.
Also der Begriff von vorher Urgesteine würde Ihnen definitiv passen, wenn man die Erfahrung betrachtet, die er mitnimmt. Peter, die Frage, was ist die Grundlage, dass man in diesen drei Teilbereichen, egal ob als Kampfschwimmer, Pioniertaucher oder Entminungstaucher, dann tatsächlich unter Wasser tätig sein kann?
Ja, die Grundlage ist auf jeden Fall, so wie bei vielen Tätigkeiten im Bundesheer, eine körperliche Fitness, eine Liebe zum Detail, eine gewisse Affinität zum Element, in unserem Fall ist es das Wasser. Es schadet nicht, wenn man seinen Sport, den man gerne betreibt, in diese Richtung ausrichtet. Da kann man natürlich sagen, ist alles, was Wassersport betrifft, Schwimmen, Flossenschwimmen und ähnliche Dinge. Die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um in die Heerestaucherei einsteigen zu können, würde ich gerne ein paar Details nennen, dass man sich auch was darunter vorstellen kann, wie gut muss ich sein oder wie gut bin ich bereits vorbereitet, um in die Tauchausbildung einzusteigen. Das wäre zum Beispiel 300 Meter Gleiterschwimmen unter 9 Minuten. Wir haben das Herauftauchen eines Bleigewichts von 2,5 Kilo auf 6 Metern, 25 Meter Streckentauchen und 1 Minute 40 auf 2 Meter Wassertiefe die Luft anhalten. Also das sind die Einstiegskriterien, dass man überhaupt in die Tauchausbildung einsteigen kann. Und die sind jetzt nicht übermäßig hochgesetzt. Wir wollen ja Bundeswehrsoldaten, Soldatinnen ansprechen, die keine Voraussetzungen mitbringen, aber sich dennoch entschließen, das Tauchen durchführen zu wollen. Und die Limits werden dann natürlich gegen Ende der Ausbildung erhöht. Also man schließt wesentlich besser den Kurs ab, nona net, als die Limits, mit denen man einsteigt.
Und wie lange dauert diese Grundausbildung circa?
Die Grundausbildung, genannt Presslufttauchkurs beim Bundesheer, dauert in der jetzigen Form 8 Wochen. Die Ausbildungsinhalte sind Apnoe-Tauchen, Freitauchen genannt, dann eine gewisse Ausrüstungskunde, Theorie, also Tauchtheorie, Orientieren, Berechnungen zum Tauchgang, alles bei Tag und bei Nacht durchführen zu können, dann eine gewisse Ersthilfe- und Sanitätsausbildung bei Tauchunfällen, das Trockentauchen, Suchsysteme, Kreissuche und Parallelsuche, sowie eine Sicherheitsoffiziersschulung und eine Bergeballonausbildung. Die Sicherheitsoffiziersschulung kann man sich dahingehend vorstellen, dass die einen dann berechtigt, nach der Tauchausbildung auch selbstständig mit einem zweiten Taucher ohne Aufsicht von einem anderen Personal Tauchgänge durchführen zu dürfen.
Also recht vieles eigentlich, was vermittelt wird, macht ja schon nicht nur Unterwasserprobleme, sondern schon am Land. Was ist am schwierigsten zu vermitteln, dass man das dann unter Wasser auch tatsächlich anwenden kann?
Also am schwierigsten zu vermitteln ist an sich nichts. Wir sind gut geschultes Ausbildungspersonal. Was allerdings eine gewisse Länge oder Zeitdauer braucht, ist, dass sich der neue Taucher oder Tauchschüler ans Element Wasser, an die Schwerelosigkeit, ans Schweben, ans Austarieren gewöhnt. Und da ist es eben unterschiedlich. Manche sind nach 2 Wochen fertig und manche brauchen 3 oder 4 Wochen, dass sie wirklich ein gutes Wassergefühl, wenn man so nennen will, entwickeln.
Leines, wenn die Grundausbildung abgeschlossen ist und ich mich dann entscheide, Pioniertaucher hier zu werden, wie schaut da der weitere Werdegang aus?
Der weitere Werdegang ist, nachher machst du die Pioniertauchausbildung. Und da ist, ja, wenn du handwerklich begabt bist, man muss jetzt nicht unbedingt einen Handwerksberuf haben, gell? Oft gibt es Landwirte oder wenn du daheim viel arbeitest, nachher kannst du es 1:1 ins Wasser oder unter Wasser umsetzen. Also alles, was über Wasser passiert, machst, so wie du früher richtig gesagt hast, dass gewisse Sachen herum schon schwierig sind, gell? Nachher musst du das für Unterwasser noch genauer vorbereiten und desto leichter erledigst du dann den Arbeitsvorgang unter Wasser, gell? Aber wie gesagt, wenn du handwerklich begabt bist, dann schaffst du das unter Wasser ohne Probleme.
Also wir sitzen da ja gerade am Neufelder See, sonnig, schöner Ausblick. Wasser würde ich sagen, recht still momentan, aber wie gestaltet sich das in Flüssen?
Ja, in Flüssen kommt es auf die Strömung drauf an, gell, wie viel Strömung ist. Und wenn Strömung vorhanden ist, nachher muss die Strömung irgendwie brechen. Gell. Also wenn es dann ein Bauwerk gibt, ich weiß nicht, ob wir auf das jetzt schon eingehen, auf Brückenjöcher, okay?
Können wir
eingehen auf das? Passt, also Brückenjöcher waren Behelfsbrücken, die Landmannschaft, das heißt Pioniere wieder eine Behelfsbrücke bauen und Unterstützung benötigt wird, weil so die Vorgabe ist, von der Statik her. Nachher ist halt dieses Joch im Flussbett zu bauen. Und wenn Strömung vorhanden ist, baust du vor diesem Objekt, das was errichtet wird, gell, ein sogenanntes Strömungsschild. Gell. Dass einfach die Strömung gebrochen wird. Dann schaust du, dass das Strömungsschild breit gemacht wird. Warum? Weil überall Strömung ist, wo nachher das abfließende Wasser ist, ist nachher im hinteren Bereich Kehrwasser. Aber auf das stößt du dann alles ein. Gell?
Also zur Pioniertauchausbildung generell wäre eben zu sagen, es ist die Arbeitstauchausbildung des Bundesheers für Unterwasser. Und salopp gesagt, der Pioniertaucher ist in der Lage, sämtliche Arbeiten, die die B-Truppe über Wasser durchführt, auch unter Wasser durchführen zu können. Dazu hat er entsprechende Ausrüstung und Werkzeug. Das sind schwere, ölhydraulisch betriebene, rotierende oder schneidende Werkzeuge, also Winkelschleifer, Winkelschneider, Bohrer, Schremmhammer, was haben wir noch?
Kettensäge.
Schweißen, trennen, also Sauerstofflanze oder Elektrodenschweißgeräte, plus entsprechende Ausrüstung, die dann im Halbbereich verwendet wird, also an der Wasseroberfläche. Die Ausbildung zum Pioniertaucher ist derzeit mit 9 Wochen veranschlagt. Dort bekommt er vermittelt unter nachfolgende Fertigkeiten und Fähigkeiten, nämlich das Arbeiten mit schweren Unterwasserwerkzeugen, die vorhin genannt wurden, also Kettensäge und so weiter, beziehungsweise das Tauchen mit autonomen oder oberflächengebundenen Helmsystemen, schwerer Helmtaucher, der die Vorteile hat, dass du die Luftversorgung von der Oberfläche bekommst, also ungebundener bist, was die Zeitdauer betrifft. Du hast die Möglichkeit, eine Kommunikation mit der Oberfläche durchzuführen. Die Qualität ist sehr gut, der Sprechverbindung. Dann des Weiteren, du hast einen gewissen Kopfschutz, also es ist ein Helm, analog dem Kampfhelm des Soldaten an der Oberfläche, der dich schützt vor herabfallenden Gegenständen, vor Anstoßen bei Baustellen und ähnlichen Dingen. Und der wesentliche Vorteil des Helms ist noch, dass du geschützt bist vor kontaminiertem Wasser.
Mein Blick wandert da zum Wolfgang rüber, weil für mich da jetzt die Frage ist, da reden wir jetzt von Kettensägen, von Schweißen, auch von Schutzausrüstung, die Pioniere quasi über dem Wasser anhaben, an Land und dann auch im Wasser. Wie schaut es beim Entminungsdienst aus? Habe ich meinen Bombenanzug auch unter Wasser an oder ist da eher Feingefühl gefragt oder wie wird da gearbeitet?
Gibt sowohl Oberwasser als auch Unterwasser keinen Bombenschutzanzug an. Das ist einmal der Beginn von der ganzen Sache, weil ich zuständig für Kriegsmaterial Erster, Zweiter Weltkrieg, also ich kriege meine Meldungen von der Polizeiinspektion, wenn Taucher Munition finden, diese dann sozusagen melden und dann kommt der Entminungsdienst und birgt die Munition. Und das ist dann eine Einzelmunition sozusagen, die ja seinerzeit im Krieg oder unmittelbar nach dem Krieg entsorgt oder eigentlich hineingeschossen wurde. Und dann berge ich sozusagen die Munition. Das ist die eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe, was wir noch haben, ist eigentlich, wo wir schwerpunktmäßig auf österreichischen Seen Munition bergen, die eigentlich von den Alliierten nach Krieg oder auch teilweise von den Deutschen selbst, also von uns damals selbst, eigentlich wasserwärts entsorgt worden sind. Und das sind die zwei Säulen, die man eigentlich munitionsmäßig birgt.
Wie verhält man sich jetzt am besten als Laie, wenn man im See taucht oder in Gewässern und genau solche Arten von Munition findet?
Genau, das ist eigentlich relativ wichtig. Also das ist ganz wichtig, dass man eigentlich das vor Ort lässt, nicht berührt, ober- wie unter Wasser, und das zur nächsten Sicherheitsdienststelle geht und das meldet. Und dann wird das in kürzester Zeit geborgen.
Also für euch ist dann umso wichtiger, nicht nur die Munition an Land oder oberhalb der Wasserfläche zu erkennen, sondern auch im Wasser. Wie viel Zeit wird da in die Ausbildung investiert?
Also unsere Ausbildung beim Entminungsdienst dauert 3 Jahre. Mindestens bis der Mann fertig ist, sozusagen, dass er oberflächlich die Munition wirklich unterscheiden und behandeln kann. Dann oder maximal parallel dazu darf er eigentlich schon sozusagen mit der Tauchausbildung beginnen, weil wirklich wichtig ist, auch unter Wasser die Munition zu kennen.
Gibt es da Herausforderungen? Irgendwie verändert sich Munition unter Wasser dann anders? Ist die auf einmal unkenntlich? Haften da Schlamm und Matsch drauf? Oder was ist da die Herausforderung für den Entminungsdienst?
Also es haften Schlamm und Matsch drauf, aber das ist ja was Positives, weil dadurch ist das eigentlich Sauerstoff sozusagen abgeschlossen, und ohne Sauerstoff beginnt die Munition nicht zum Rosten, und zu 99,9% ist das eine abgelegte Munition, die zwar vor 70, 80 Jahren abgelegt ist, halt im Wasser, aber dadurch eigentlich fabriksneu sozusagen an die Oberfläche kommt.
Jetzt haben wir ein bisschen was über die Grundausbildung gehört, ein bisschen was über die Spezialisierungen. Kann man das Ganze irgendwie ein bisschen zusammenfassen, was da an Kursen auf einen zukommt, Peter?
Also dann würde ich gerne einen Überblick über die Tauchausbildung und die Kurse im Bundesheer geben, die, wie gesagt, mit der Grundtauchausbildung, genannt Presslufttauchkurs, in der Dauer von 8 Wochen beginnt, starten. Danach splittet er sich auf in die 3 Teilbereiche, das Pioniertauchen, den Entminungsdienst und das Kampfschwimmen. Und separate Kurse, die für alle Teile auch noch zu besuchen wären. Das ist zum Beispiel der schwere Unterwasser Schweiß- und Trennkurs, der Eistauchkurs und die Bergseeausbildung, der Fortbildungskurs und der Wassersprengausbildungen. Eistauchen zum Beispiel ist bei uns kombiniert in Österreich mit Bergseetauchen, weil du kaum mehr Seen hast, die unter einer gewissen Seehöhe zufrieren. Also das ist auch mit der Bergseeproblematik verbunden. Und da kann man sich einfach vorstellen, Tauchen unter Eis ist nochmal schwieriger, weil du eben immer kaltes Wasser hast. Es ist ab einer gewissen Höhe, die eine andere oder ein bisschen eine andere Tauchgangsberechnung nach sich zieht. Und man hat immer die Psyche im Hintergrund, weil man nicht zu jeder Zeit an jedem Ort auftauchen kann. Du hast ein Eisloch geschnitten, wo du reingehst und rausgehst, in der Regel angeleint, aber du hast bei einem Notfall nicht die Möglichkeit, sofort aufzusteigen unter den Auftauchgeschwindigkeiten. Der Unterwasserschweiß- und Trennkurs ist ein Spezialkurs, der hauptsächlich für die Pioniere angeboten wird. Wir machen dort das, zunächst lernen sie das Schweißen an der Oberfläche und danach leichte Unterwasserkonstruktionsschweißungen in strömenden oder stehenden Gewässern, und das Trennen erfolgt mit der Sauerstofflanze. Da kann man sich einfach vorstellen, gewisse Sperren unter Wasser, die aus Metall oder Eisen sind, durchzuschneiden, Stahlseile durchzuschneiden, Ketten zu kappen und ähnliche Sachen. Die Fortbildungskurse werden je nach Notwendigkeit und benötigtem Ausbildungsinhalt angeboten. Da kann drinnen enthalten sein das Unterwasserschwassen, das kann aber auch für Kampfschwimmer was Eigenes sein, das kann eine Unterwassersprengausbildung sein, eine weiterführende, je nachdem, wo halt ein Ausbildungsbedarf besteht. Ja. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Die Ausbildung, die Grundausbildung des Tauchens schließt ab, vergleichbar mit einem zivilen Dreisterntaucher. Und die weiterführende professionelle Tauchausbildung des Pioniertauchers oder Kampfschwimmers schließt dann ab mit einer ähnlich vergleichbaren oder mit einer Ausbildung gemäß Fachkenntnisnachweisverordnung. Also man ist dann fertiger Arbeitstaucher.
Also ihr habt alle sehr viele Erfahrungen und auch sehr viel erlebt bei euren Tauchgängen. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt, vielleicht auch an gemeinsame Zeiten, gemeinsame Tauchgänge, gibt es da kuriose Geschichten, an denen ihr uns teilhaben lassen wollt?
Also kuriose Geschichten hat sicher jeder von uns genug zu erzählen. Grundsätzlich würde ich nur gern sagen, was so brenzliche Situationen im Wasser immer sind. Das ist meistens in Hafenbecken, dass du irgendwelche Schraubengeräusche hörst und nicht weißt, woher die kommen. Also sprich ein Schiff über dir, ein Sportboot über dir. Das ist natürlich ein mulmiges Gefühl. In strömenden Gewässern hast du meistens keine Sicht und es kann sein, dass du Treibgut hast, das auf dich prallt oder plötzlich an dir vorbeischrammt und du nicht weißt, was es ist. Im Meer und vor allem bei Nacht, ja, ist es so gut wie immer eine unbekannte oder unberechenbare Strömung, die dich irgendwo hintreibt und du nicht weißt, wo du vielleicht auftauchst. Es ist im Meer sowieso immer die Schifffahrt, vor allem die Großschifffahrt, die mit ihren Schrauben auch ziemlich tief runtergreifen. Es sind aber auch Meerestiere, ja? Also Quallen zum Beispiel, glaubt man jetzt gar nicht, aber so Quallen im Gesicht ist natürlich ganz ungut meistens. Ja? Und da reden wir noch nicht von irgendwelchen Haie oder so, die an einem vorbeischwimmen und sich auch interessieren für dich, ja.
Der Hai in österreichischen Gewässern eher unwahrscheinlich, aber gibt es andere Gefahren?
Also der Hai ist natürlich eine reine Erscheinung des Meeres, ja, und dort auch nur sehr selten. Ungut ist natürlich meistens, dass das Ganze bei Nacht passiert. Also die Taucheinsätze, vor allem von Kampfschwimmern, aber teilweise auch von Pioniertauchern und Entminungsdienst, finden bei Nacht statt. Und da hat man halt eben das unbehagliche Gefühl, dass man nie genau weiß, was jetzt nebenan so schwimmt oder worauf man auftrifft. Ja. Im Süßwasser sind eher Gefahren von Sportbooten, Großschifffahrt, Strömungen, Kehrströmungen, aber durchaus auch Fischernetze in Seen, die nicht zu verachten sind, die man oft im Vorfeld der Erkundung nicht erkennt oder erst kurzfristig ausgeworfen werden. Es kommt dazu, dass man sehr oft Begegnungen mit Fischern hat, allerdings unter Wasser, weil man auf einen Blinker hängt. Da glaubt der Fischer dann, er hat jetzt den Wös seines Lebens oder Hecht seines Lebens drauf, fängt zum Drillen an, dabei ist das dein linker Unterarm. Und bis du erkennst, dass du auf einen Blinker hängst und der Fischer erkennt, dass er eigentlich einen Taucher drauf hat, vergehen oft ein paar Minuten. Ja. Ansonsten, ja, weil ich vorher gesagt habe, Strömung, wir tauchen auch viel in der Donau. Beim Kampfschwimmen ist es eben so, dass man da schon entlang des Donauufers auf ca. 3 bis 5 Meter Wassertiefe dahin treibt, in Seitenarme hineintaucht, die Sicht auch bei Tag natürlich null ist. Das kann man sich quasi vorstellen wie Tauchen in einem Gaugauheferl. Und ich selbst bin da einmal mit einem Biber zusammengestoßen. Warum bin ich mit dem zusammengestoßen? Also ich habe nicht erkannt oder erst zu spät erkannt, dass ich in diesen Biberbau hineingetaucht bin, in dieses Geäst und diese Verstrickung. Und als ich mich dort befreien wollte, war das dann diesem Biber nicht so recht, weil ich natürlich sein Haus zerstört habe. Und der hat mir das dann unmissverständlich durch Bisse und Schläge erklärt, dass ich da für einen Platz bin. Und der Tauchbuddy neben mir hat gar nicht gewusst, was los ist, weil der hat nicht gesehen, welche Situation ich gerade habe. Der hat anhand des Zuges an der Buddyleine, mit der man ja verbunden ist, nur erkannt, dass ich da um mich schlage oder Abwehrbewegungen mache vielleicht. Der hat aber nicht gewusst, was los ist. Ja. Ich habe es in der Situation auch nicht sofort erkannt, weil ja keine Sicht war. Erst später dann, nach dem Auftauchen, haben wir gesehen, okay, das ist ein Biberbau gewesen. Und ich bin da reingetaucht, ja. Und das ist eben nicht ungefährlich, weil der hat immerhin ist das zweitgrößte Nagetier der Welt. Und wenn man sich anschaut, was der mit seinen Zähnen in der Lage ist zu fällen, also größte Uferbäume und teilweise auch schon Tiere verletzt hat, schwerst von Spaziergängern, also meistens sind das Hunde, die da in einer Begegnung mit einem Biber kommen, dann hätte es auch ziemlich böse ausgehen können. Ja. Also das war meine gefährlichste Situation im Süßwasser. Ja. Salzwasser ist natürlich üblicher mit Quallen, Seeigeln, irgendwelchen nesselnden Meerestieren, Haien und so würde ich jetzt weniger sagen. Aber meistens sind es eben auch Fischernetze und eigentlich so Kleinigkeiten, die man belächelt, die dann aber durchaus in Kombination mit einer Strömung, mit einem Holz unter Wasser, wo man sich noch verhängt, plötzlich in eine Situation bringen, die du nie glaubt hättest. Ja, aber ich glaube, da haben der Leines, der Wolfgang auch sicherlich noch ein paar Sachen auf Lager aus ihrer Vergangenheit.
Genau, da habe ich gehabt eigentlich seinerzeit bei meinem Kaumschwimmerkurs in den 80er Jahren, sind wir noch in die Schleusentore der Donau eingetaucht. Und das muss man sich, also im Nachhinein ist das ganz was Schreckliches. Warum ich das damals geschafft habe, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das sind Stahltore, Verstrebungen innen drinnen, dass eben stabil ist. Zu zweit taucht man rein, gesichert mit einer Bodyleine, die man ja auch nicht sieht in Wirklichkeit. Einer taucht vor, der andere taucht dahinter oder teilweise parallel. Man bleibt hängen wegen der Bodyleine. Man weiß nicht, wo der andere ist. Und Ziel war eigentlich, an der Oberfläche des Tores sozusagen zu klopfen, dass man draußen, dass der Ausbilder weiß, dass man das wirklich geschafft hat. Und dann aber wieder zurücktauchen müssen, praktisch an den Grund sozusagen des Tores und dann wieder austauchen. Und das ist so im Nachhinein eigentlich was ganz Schreckliches, weil Platzangst kommt dazu, dann man hat ja trotzdem damals Sauerstoff getaucht, also man hat trotzdem Angst, dass man nicht mehr atmen kann, dass irgendwas nicht passiert, also das war ganz, ganz was Schreckliches.
Du hast das Sauerstofftauchen jetzt angesprochen, ich bin nicht so tauchaffin, was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Ja, Sauerstofftauchen ist ja rein jetzt, da Kampfschwimmer tauchen, wir, der Entminungsdienst selbst taucht eigentlich Pressluft oder Nitrox. Das ist das, was der Entminungsdienst taucht.
Hat das dann mit der Tauchtiefe zu tun?
Ja, also wie der Wolfgang schon gesagt hat, Sauerstoff ist eher oder reines Kampfschwimmen. In unserem Fall beim Bundesheer ja. Das reines Sauerstofftauchen, das macht man mit diesem Sauerstoff-Kreislauf-Tauchgerät des Kampfschwimmers, das dir eine Tauchtiefe bis zu 7 Meter ermöglicht. Das Ziel vom Kampfschwimmer ist allerdings auch weit zu tauchen und nicht besonders tief zu tauchen. Umgekehrt wäre es dann beim Pioniertaucher, der durchaus seine Arbeitsstätten bis zu 25, 40 Meter haben kann. Das wird von uns durch Pressluft, Nitrox oder teilweise schon veränderte Atemgemische sichergestellt in der Ausbildung und in der Ausrüstung. Und würde es dann noch tiefer gehen, also so 30, 40 Meter bis ca. 100 Meter. Da muss man dann auf jeden Fall schon ein bisschen komplizierteres Tauchgerät hernehmen, nämlich Mischgas-Tauchgeräte. In unserem Fall beim Bundesheer haben wir Mischgas-Kreislauf-Tauchgeräte, die elektronisch die jeweilige Atemmischung zusammenstellen, abgestimmt auf die Tauchtiefe, die dir dann eben die optimale Tauchzeit in der jeweiligen Tiefe inklusive des Wiederaufstiegs zur Oberfläche ermöglichen.
Wenn wir jetzt über Tauchzeiten sprechen, wird jetzt keine Richtwerte geben, aber wie lange sollte man so ungefähr im Wasser bleiben oder wie lange kann man tatsächlich konzentrierter arbeiten bei den Pionieren? Natürlich abhängig von der Arbeit per se, aber gibt es da irgendwelche Richtwerte?
Ja, Richtwerte, es kommt auf den Anzug drauf an, entweder gehst du mit Neopren oder mit einem Trockentauchanzug. Und dann auf die Wassertemperatur, nachher auf den körperlichen Bodymassindex, der wo es ein eher sportlich ist oder nicht so viel, sag mal.
Körperfett hat.
Ja, genau, Körperfett hat.
Reserven, wir nennen es Reserven.
Ja, also besser ist als Pioniertaucher, wenn du ein paar Reserven hast. Das ist nichts Schlechtes. Und sonst, wie gesagt, es kommt auf die Baustelle drauf an. Magst du jetzt mit dem Druckanzug, magst du mit dem Neoprenanzug oder. Und ja, das ist das Einzige. Und wie lange, das ist das selbst, das gehört empfinden. Eher, dass bei den Fingern geholt wird. Und wenn du das Werkzeug nicht mehr greifen kannst, dann musst du sie abbrechen.
Natürlich ist das Ganze tiefenabhängig. Je tiefer logischerweise, je möglicherweise braucht man Austauchzeiten, also Dekompressionszeiten wegen dem Nullzeittauchen.
Genau. Und der Atemgasvorrat, den ich mitführen kann, das ist entweder eine Tauchflasche oder, wie ich es schon gesagt habe, beim Pioniertauchkurs, wo wir das oberflächenversorgte Helmtauchen eben anbieten. Dort hat man halt den Vorteil beim oberflächenversorgten, wie es der Name schon sagt, Tauchen, dass du deine, in unserem Fall Luft, von der Oberfläche nach unten zur Tauchstelle, zu dir selbst gepumpt bekommst und dadurch eine Sorge weniger hast, nämlich den Luftvorrat. Ja, der beim autonomen Tauchen, also beim klassischen Sporttauchen, vergleichbar jetzt mit einer Tauchflasche am Rücken, da habe ich genau die Luft mit, die ich habe. Und je tiefer ich bin, desto weniger lang habe ich einen Luftvorrat. Aber man kann sich grundsätzlich vorstellen, eine Baustelle im Wasser mit unserem Tauchgerät circa eine Stunde.
Ja. Leines, wie schaut es bei dir aus? Du hast vorher angesprochen, so ein bisschen die Kameradschaft unter Wasser. Wie kann man sich das vorstellen?
Kameradschaft unter Wasser, ich muss einfach so gegeben sein, dass man einfach denjenigen blind vertraut. Gell? Und wie der Peter schon angesprochen hat, es gibt verschiedene die Sicht halt, die Unterwassersicht, und ich sage mal so, ab halben Meter Sicht, Peter, Wolfgang, wirst du mir zustimmen wahrscheinlich, dann sind wir schon happy, wo wir so viel Sicht haben, einen halben Meter, gell? Und alles, was mehr ist, natürlich Luxus. Und wenn überhaupt keine Sicht vorhanden ist oder sehr viele Schwebstoffteile drin sind, gell, wo nicht so eine Brücke hier sind, wie ich früher angesprochen habe, die was halt durch mit Bohrer zu verstärken, mit den Bohrer mit Gewinnstangen zu verstärken sind, wo wir zuerst die Löcher bohren müssen. Und wenn die Bohrer von 1,5 bis 2 Meter gehen, gell, da musst du irgendwo festhalten, weil sonst treibst du davon. Also sprich, auf der einen Seite brauchst du deinen eigenen Anker, auf der anderen Seite hast du noch eine Bohrmaschine und der Kollege muss dich dann einrichten. Gell. Der Kollege sagt dann nachher, also sprich mit Wasserbock, es ist das Einfachste, weil nachher kriegst du das Loch dorthin, wo es hinbrauchst. Gell. Und ja, in die Richtung geht es eigentlich. Also keine Sicht, mit dem Partner so viel möglich zusammenarbeiten. Und wenn Sicht vorhanden ist, nachher ist er mit dem Partner ist Spül leichter. Und wenn wir auch früher von einer Kettensäge gesprochen haben und keine Sicht vorhanden ist, oder ja, nachher ist der Partner auf jeden Fall abseits, weil das ist eigentlich das Gefährlichste, weil die Kettensäge das spürst nicht. Gell? Weil wenn du jetzt einen Piloten schneidest und der ist in der Nähe, dann will keiner, dass im Neoprenschuh deinen Unterschenkel mit aufschwingt mit dem Holzpflock, also sprich Piloten.
Also das ist eben eine Thematik, die in dieser Sicherheitsoffiziersausbildung, die ich eingangs erwähnt habe, aufgegriffen wird. Man lernt als zum einen das Tauchen und zum anderen das Abschätzen von Risiken, die ich dann als Sicherheitsoffizier, als selbstständig befähigter Taucher auch bereit bin einzugehen unter Einhaltung von den Sicherheitsbestimmungen. Und das ist eben die Erfahrung, die dann mit den Jahren auch noch dazu kommt, ob eine Baustelle, ob ein Baubetrieb oder ein Einsatz möglich ist oder nicht und wo der Point of No Return ist.
Na, ich schließe jetzt beim Wolfgang an, das mit dem Schleusentor, mit Platzangst und so weiter. Muriker Schiffsmühle, die was versunken ist, die was nachher zu heben war und zu bergen war. Da war zuerst der Erkundungstauchgang zu machen in der Mühle drin. Wie viel Schlamm ist vorhanden, weil er muss zuerst ausgesaugt werden, weil dass du da beim Heben nachher leichter tust. Und da habe ich ein Einstiegsloch gehabt, genau dass ich mit Gerät und Körper reinkommen bin. Dunkel. Also es gibt hell-dunkel und dunkel-dunkel, wo ich nichts siehst. Gell? Es war dunkel-dunkel. Und dann tastet das Ganze halt ab. Platz ist ungefähr, könnt ihr euch vorstellen, Tischhöhe. Mehr war nicht, also aufstehen war nicht möglich.
Licht bringt da auch nichts mehr.
Nein, Licht bringt auch nichts, gell, weil Schwebstoffteile drin sind und da Schlamm drin ist. Und es ist ums Aussaugen gegangen. Gell. Und wenn ich sage, du siehst, dann sind so nichts mehr. Und dann ist deine Verbindung zur Oberfläche nur noch dieser Schlammsaugschlauch. Gell. Und der ist auch so gekoppelt mit so Überwurfmotoren. Und bei einem Kollegen ist das eh passiert, wo der nachher gelöst war. Und dann ist deine Verbindung zur Oberfläche weg. Aber, dass ich die Angst nehmen kann, nach einem Erkundungstauchgang habe ich dann gesagt, da muss der Boden rausgeschnitten werden. gell, dass du die Möglichkeit hast, an verschiedenen Stellen, so wie der Peter das Eistauchen erklärt hat, ausstehen kannst. Gell, beim Eistauchen hast du nur das eine Eisloch und in dieser Schießmühle haben wir nachher auf jeden Fall mehr Löcher reingeschnitten, wo wirklich was ist, was du austauchen kannst, gell, weil sonst wärst du gefangen gewesen. Gell. Und Platzangst ist da unten natürlich unangebracht. Gell. Du musst einfach ruhig bleiben.
Wolfgang, wie ist es bei dir? Hast du Rituale, bevor du auf einen Tauchgang gehst?
Na, auf einen Tauchgang jetzt speziell bei Einzelmunitionsbergung nicht, aber was ich früher sehr wohl gehabt habe, dass ich immer das gleiche Leiberl angezogen habe, interessanterweise. Und das war mir schon viel zu klar, weil ja logischerweise mein Alter nimmt mir ein bisschen zu und ich habe noch immer das gleiche Leiberl angezogen und geendet hat es eigentlich, weil mir ja wirklich alle schon ausgelacht haben, dass ich mit den Leiberl tauchen gehe. Also das war eigentlich so mein Ritual seinerzeit.
Wenn man so über Rituale und vielleicht auch über Eigenschaften spricht, was muss ein guter Mitarbeiter des Entminungsdienstes als Eigenschaften mitbringen, um aber sowohl auf Land, aber auch unter Wasser dann bestehen zu können und seine Aufgabe zu erfüllen?
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Was man auf gar keinen Fall braucht, ist so die Rambos, aber die braucht ja eh keiner heutzutage mehr. In Wirklichkeit, eine Besonnenheit muss er sein, er muss auch kritikfähig sein, weil ich muss schon zu wem was sagen dürfen und solche Sachen waren schon wichtig.
Gibt es auch irgendwelche Mythen über deinen Job, die du jetzt vielleicht gerade rücken magst oder wo du sagst?
Mythen über meinen Job? Ja, die größte Mythe ist eigentlich, dass man mit einem Bombenschutzanzug irgendwo hingeht. Das ist das Größte, was es gibt. Es stimmt, das wird ja, der Bombenschutzanzug wird ja eigentlich ja oft fotografiert und oft gefilmt etc., weil das ja was hergibt. Was aber schon ist, ist das, dass bei einer 250-Kilo-Bombe mit 110 Kilo Sprengstoff, da hilft man nicht einmal ein Panzer und ein Bombenschutzanzug schon gar nicht. Und so ähnlich ist es auch bei Klammunition und Granaten ja auch. Der Bombenschutzanzug selbst hat ja nur eine gewisse Abhaltung von Splitter und das ist bei uns eigentlich nicht der Fall.
Also da kommt natürlich dienstlich auch schon sehr viel auf dich zu, aber gibt es auch was das Tauchen gelehrt hat, quasi, was du vom Tauchen in dein Leben irgendwo mit übernommen hast, wo du sagst, das hat dich ein bisschen geprägt, das hat dich verändert?
Das ist eine Frage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet, das weiß ich jetzt so nicht, denkenderweise.
Da können wir uns noch Zeit lassen. Ich schaue es uns einfach einmal in die Runde. Was sind so Sachen, die euch vielleicht vom Tauchen oder auch von den dienstlichen Herausforderungen beim Tauchen so ein bisschen mit ins Private dann auch geprägt haben? Hat euch irgendwas ruhiger gemacht, konzentrierter, fokussierter?
Also, weil wir vorher von Ritualen gesprochen haben oder jetzt eben von fokussierter, ja. Also, was man auf jeden Fall machen muss, und das macht vermutlich jeder professionelle Taucher, dass er sich, bevor er den Tauchgang startet, dass er abschaltet, egal welche Probleme oder Situationen er vorher gehabt hat, weil die nächsten 1,5, 2 Stunden oder 3 oder 4 Stunden, je nachdem wie lange dieser Taucheinsatz dauert, nur mit einem klaren Kopf stattfinden kann. Ja. Wurscht, ob das jetzt eine Arbeit ist, die er unter Wasser macht, ob das der Kampfschwimmer ist, der sich wo unter widrigsten Umständen hinorientieren und dann dort seinen Folgeauftrag durchführen muss und beim Entminungsdienst wird es vermutlich gleich sein. Also ich muss abschalten vorher, muss mir dessen bewusst sein. Oder wenn ich das nicht kann, muss ich einfach klipp und klar sagen, jetzt nicht. Und das ist zum Beispiel eine Situation, wo auch der Sicherheitsoffizier in der Sicherheitsoffizierschulung das vermittelt bekommt. Er fragt zuerst die Taucher nach dem Zustand, ob sie tauchbereit sind oder nicht. Und gibt der Taucher das Okay, wird er ins Wasser geschickt. Gibt der Taucher nicht das Okay, warum auch immer, dann wird er auch nicht ins Wasser geschickt. Und dazu kann man natürlich auch sagen, das ist auch was, was man dann in den privaten Bereich mitnimmt. Man ist vielleicht in vielen Situationen, wird man cooler, wird man vielleicht gelassener, aber auch, man bereitet sich vielleicht auf viele Sachen besser vor. Weil gerade im Wasser ist es ja so, egal ob es beim Pioniertauchen ist, beim Entminungsdienst oder auch beim Kampfschwimmer, sobald ich die Oberfläche verlasse, bin ich mit diesem Gerät oder mit dieser Waffe unterwegs, die ich mithabe und ich habe einfach keine Möglichkeit mehr, dass ich etwas ändere. Also ich gehe quasi so in den Einsatz, wie ich bin. Und wenn ich nach einer halben Stunde draufkomme, boah, jetzt habe ich den Hammer vergessen, ich habe mein Magazin vergessen oder ich habe irgendwas anders vergessen, das ist, dann muss ich den Tauchgang oder den Einsatz abbrechen und habe somit einiges gefährdet.
Genau, was du schon gesagt hast, ist eigentlich, das Ganze ist eine Freiwilligkeit, das Ganze. Natürlich geht das bei Kriegseinsätzen dann nicht, das ist schon logisch, weil da gibt es den Auftrag. Aber ansonsten ist Tauchen ja eine Zusatzaufgabe, freiwillig, und wenn man sich gesundheitlich wirklich in der Lage fühlt zu tauchen, dann sollte man tauchen.
Gibt es abschließend vielleicht noch einen Rat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Interesse am Tauchen oder speziell am Bundesheertauchen gefunden haben, was die berücksichtigen sollten, was sie vielleicht mitbringen sollten an Eigenschaften, an Motivation?
Ja, einmal probieren. Und nur wenn man es probiert, dann weiß man, ob es auch funktioniert, das Tauchen.
Das ist eigentlich der beste Rat, den man jetzt geben hat können. Einfach sich drüber trauen, sobald ein Interesse vorhanden ist, sie interessieren, weiter interessieren dafür. Wie kann ich beim Bundesheer in meiner Einheit, wo ich bin, zum Taucher ausgebildet werden? Und dann startet der Prozess von selbst in weiterer Folge.
Den kann ich nur beipflichten. Aber der Spaßfaktor darf auch nicht vergessen werden, gell? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Schmäh muss rennen, gell? Man muss konzentriert sein, man muss die Aufgabe kennen, man kann, wie gesagt, konzentriert sein, aber der Spaßfaktor muss vorhanden sein. Und weil früher die Rituale angesprochen sein worden, das Jokomano hatte vor einigen Jahren schon den Taucherkeulen eingeführt. Gell? Ein Taucherkeulen ist auf gut Deutsch gesagt, dadurch, dass sie alles Audio und so weiter ist, gell? Wenn dieser Klang kommt, dieser Klang, gell, wurscht wo, auf einem Fliesenboden oder wurscht wo du bist, ob du in einer Sauna bist oder wurscht wo, und du diesen Taucherkeulen nicht eingesteckt hast, gell, dann geht die Runde auf die. Und wenn nur 5 Taucher sein oder mehrere Taucher sein, dann wird es der.
Ich habe keinen gekriegt, bitte. Ich habe keinen gekriegt bei der Einführung.
Ja, aber mir gegenüber sitzt der Peter, mal schauen, ob er überhaupt einen Taucher keinen da hat.
Ja, also die Runde geht auf mich.
Okay, passt. Sehr gut. Danke. Na, das ist zum Beispiel ein Punkt, den muss mir auch im Vielach sehr hochhalten. Gell? Und danke noch einmal ans Jahrkommando, dass das eingeführt ist worden, weil es macht richtig Spaß. Gell? In sämtlichen, du bist auf gut Deutsch gesagt, nie gefällt, dass du diesen Taucher-Coin-Check verlierst.
Also die Taucher-Community ist jetzt nicht nur im Bundesheer vorhanden, sondern egal, wo man jetzt international unterwegs ist, übers Militär oder teilweise auch privat, ungeachtet, ob man jetzt Pioniertaucher, Entminungsdienst, Kampfschwimmer, Berufstaucher, Arbeitstaucher ist, man trifft überall Gleichgesinnte, mit denen man sofort sympathisiert, wo das Gegenüber weiß, was man drauf hat, was man kann. Man ist einfach in einer gewissen internationalen Community und es sind viele dieser Taucher gleich gestrickt. So kann man das, glaube ich, nennen. Rituale sind auch ziemlich überall ähnlich oder gleich. Es gibt einen Tauchercoin, es gibt eine Taucherfeier, eine Tauchertaufe. Es ist ja immerhin eine ziemlich schwierige und harte Ausbildung, die man da hinter sich gebracht hat. Und da kann man dann durchaus einmal ziemlich stolz auf sich sein, wenn man die Grundtauchausbildung geschafft hat oder dann vor allem in weiterer Folge die Kampfschwimmerausbildung, Pioniertauchausbildung, Entminungsdienst. Das sind schon Leistungen, wo jeder dann auf sich stolz sein kann. Weil die Frage aufgetaucht ist, aus welchem Holz soll ein Taucher geschnitzt sein oder was soll er mit sich bringen. Bei manchen Sachen erkennt man das erst nachdem, dass man die Tauchausbildung begonnen hat, ob man wirklich dafür gemacht ist oder nicht. Aber wie wir ja schon erwähnt haben, man muss es einfach einmal trauen. Und bei Interesse ist das Wichtigste, ja, ich will Taucher werden, ich traue mir das. Und so salopp gesagt, also eine gewisse Resilienz bei Platzangst sollte ich haben, also ich sollte eben keine haben. Ein gewisses Unbehagen muss ich aushalten. Tauchen bei Nacht dieser Thema, weil natürlich jedes Ausbildungsthema, das wir haben, ist auch bei Nacht auszubilden und auch anwenden zu können. Und man muss einfach, wie gesagt, das Element Wasser lieben. Ja. Das sind eigentlich so die Grundeigenschaften und eine gewisse Durchhaltefähigkeit körperlich haben, weil wir doch von Tauchgängen reden, die mehrere Stunden dauern. Es bedarf einer Vorbereitung, einer Nachbereitung. Es ist vielleicht im Winter, wo es kalt ist. Es ist vielleicht an einer Tauchstelle, wo ich vorher ein paar hundert Meter meine Ausrüstung hintragen habe müssen. Es sind lauter so Sachen, wo ich nie genau weiß, womit ich dann konfrontiert wäre und vielleicht oft erst vor Ort entscheiden muss, ist der Tauchgang möglich oder nicht und unter welchen Umständen. Bei Regen, bei Nacht und also eigentlich klassische soldatische Tugenden. Ja.
Vor allem ein gesunder Rücken.
Ich bedanke mich jedenfalls bei euren Leistungen, bei euren Einblicken und dass wir heute gemeinsam sozusagen eintauchen dürfen, haben in diese Thematiken. Bedanke mich bei unseren Zuhörern fürs Dabeisein und wir freuen uns schon, wenn ihr auch das nächste Mal wieder herhört.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.